Vergangene Woche war es vor dem OLG in München ein richtiges Ablehnungsfestival, was das Gericht verkündete. Anträge der Nebenklage wurden wegen mangelndem Bezug zur Schuld- und strafrechtlichen Verantwortungsfrage sämtlich niedergestimmt. Unsere Kollegen von Radio Lotte haben sich mit dem Prozessbeobachter Buschel unterhalten.
31 Verhandlungstage haben die Beteiligten am NSU-Prozess in München bereits hinter sich gebracht. Auch in dieser Woche wollen wir wieder wissen, was die Woche im Oberlandesgericht gebracht hat. Weshalb ich jetzt Fritz Buschel am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Fritz.
Guten Morgen, hallo.
Ja, in dieser Woche scheint beim Prozess bzw. auf dem Weg dahin manches verloren gegangen zu sein. Eine DVD zum Beispiel oder auch eine Zeugin. Wie das, möchte man fragen. Und das tue ich hiermit.
Ja. Also das hört sich jetzt erstmal sehr lustig an und war es zum Zuschauen zum Teil auch. Also Richter Götzl hat am Dienstag damit eröffnet, dass er gesagt hat, er habe einen Anruf des Fundbüros in Köln-Ehrenfeld bekommen. Dort sei eine DVD mit vertraulichen Ermittlungsakten, also mit einer Nachlieferung zu den Prozessakten gefunden worden und abgegeben worden. Und man hat ihm angemerkt, dass er gekocht hat, dass irgendeiner der Prozessbeteiligten, ein Verteidiger, ein Nebenklagevertreter, wer auch immer, dieses wirklich super brisante und nicht, verschlüsselte Material verloren hat. Ihm das aus der Tasche gefallen ist, er das irgendwo liegen gelassen hat. Und das war der erste Auftakt für diese Woche, wo man schon bei Richter Götzl eine sehr große Ungeduld und auch Ungehaltenheit gemerkt hat. Und das ging nahtlos weiter mit dieser Zeugin, wo man allerdings dazu sagen muss, dass die Geschichte dieser Zeugin wirklich gar nicht lustig ist, denn die Zeugin, ein Opfer des Kolbstraßen-Nagelbombenanschlags, die war schon zweimal geladen und ist zweimal nicht erschienen. Bei dem einen Mal war sie schon in München und auf dem Weg zum Gericht hat sie einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Also die ist offensichtlich nach wie vor so stark traumatisiert, dass sie gar nicht hätte kommen können. Allerdings hat Richter Götzl ihren Nebenklagevertreter sehr auf die Hörner genommen. Also der hat ihn richtig abgekanzelt wie einen Schulbuben. Das muss man wirklich sagen, es war so eine ganz, ganz strenge Maßregelung seitens des Richters, dass dieser Nebenklagevertreter offensichtlich seit Monaten keinen Kontakt mehr zu seiner Mandantin hat, die offensichtlich oder möglicherweise in der Türkei irgendwo im Krankenhaus sich befindet. Und ihr Anwalt hat keinen Kontakt zu ihr seit Juni. Und auch das hat den Richter total aufgebracht. Und er hat auch wirklich gesagt, so wie man sagt, du schreibst jetzt 100 Mal, ich muss Kontakt zu meiner Mandantin haben, hat er ihn aufgefordert, am nächsten Tag, also gestern, einen Kontakt hergestellt zu haben oder irgendeine Form von Mitteilung gemacht zu haben, ob er nun Kontakt zu dieser Zeugin hat oder nicht. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr aussagen wird, weil sie gar nicht aussagen kann im Gericht.
Einer der Angeklagten, nämlich André Eminger, der ist tätowiert. Das ist nun beileibe nichts Ungewöhnliches mehr heutzutage, aber es ist zumindest so ungewöhnlich, dass man im Gerichtssaal darüber spricht. Warum?
Also waren gestern nochmal drei Beamte, Polizeibeamte, Kriminalbeamte vom BKA geladen und einer davon hat quasi die Dokumentation der Tätowierungen auf dem Körper von André Eminger zur Aufgabe gehabt, als der damals festgenommen wurde und gegen ihn ermittelt wurde. Und es war so eine Art Kunstgriff der Nebenklage, die Bilder nochmal auflegen zu lassen, die damals von den Tätowierungen von André Eminger angefertigt worden sind. Das hätte gar nicht passieren müssen, weil diese Bilder haben wir schon gesehen. Und es ist ein Körper voller extrem aggressiver, neonazistischer Tätowierungen. Man fragt sich wirklich, wie jemand sich so zurichten kann mit nationalistischen nationalsozialistischer Propaganda mit der selbst, also sich quasi auf den Körper einzuschreiben, dass man ein Soldat des neonazistischen Widerstands ist. Also er hat zum Beispiel in Runenschrift auf seinem Unterbauch stehen, ich bin nichts, mein Volk ist alles. Er hat diesen Spruch, die Jew die, also stirb, Jude stirb, auf seinem oberhalb vom Nabel. Er hat da Pistolen drauf, er hat da die Reichskriegsflagge drauf, ein SS-Totenkopf. Er hat groß mit Runenschrift auf dem Arm stehen, stolz. Und also ein Irrsinn, der natürlich sehr, sehr viel aussagt über die ideologische Beschaffenheit eines Angeklagten in diesem Prozess, der einfach bisher überhaupt keine Aussage macht und sich, davon habe ich ja häufig berichtet, wahnsinnig provokant und unverschämt aufführt im Gerichtssaal, vorm Gerichtssaal. Und also insofern war das nochmal eine Erinnerung daran, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Und ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, bei diesen Bildern waren zum Teil, weil er hat sich offensichtlich sehr stark dagegen gewehrt, dass er halbnackt fotografiert wird. Und deshalb haben die Polizeibeamten auch Fotos aus seinem privaten Familienalbum genommen, wo man die Tattoos sehen kann. Und da ist zum Beispiel ein Bild, wo er im Strandkorb sitzt mit freiem Oberkörper und neben ihm sitzt sein kleiner Sohn, vielleicht 3-4 Jahre alt. Und man denkt sich, um Gottes Willen, was muss dieses Kind durchmachen mit einem Vater, der von oben bis unten mit Mordbotschaften, mit Übermenschen, Selbststilisierungen voll tätowiert ist. Also das war schon auch sehr berührend, so einen kleinen süßen Jungen da zu sehen, der mit so einem Vater im Strandkorb sitzt.
Mhm. Fritz, jetzt muss ich ein bisschen pathetisch werden. Das Ende ist nah. Mit dieser Überschrift war gestern der Prozessblock der Zeit betitelt. Die Schlagzeile zielte dabei auf ein mögliches baldiges Ende des Prozesses ab. Und das machte man fest an einer Menge von Anträgen aus der Nebenklage, die allesamt abgewiesen wurden von Richter Götze. Was steckt dahinter?
Ja, also das, ich habe das schon in den letzten Wochen immer darauf hingewiesen. Man hat das Gefühl, dass der Senat, also Richter Götzl und seine Kolleginnen und Kollegen, ganz stoisch, hartnäckig und steht, die den Prozess zu Ende bringen wollen. Die arbeiten alle offenen Fragen ab. Sie bringen alle noch nicht in den Prozess eingebrachten Verhandlungsfäden in das Gerichtsverfahren ein. Und man merkt, sie wollen tatsächlich zum Schluss kommen. Und diese Woche war wirklich ein Marathon von Ablehnungen. Ich glaube, es waren letztlich dann 12, 13, 14 Anträge, die, was man dann mit der Zeit sehr gemerkt hat, mit bestimmten Textbausteinen auch abgelehnt wurden. Es wurde gesagt, selbst wenn der im Beweisantrag angenommene Sachverhalt sich als richtig herausstellen würde, hätte das keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung des Gerichts und auf die Strafzumessung im Urteil. Das heißt also, da sind schon Andeutungen drin gewesen diese Woche, dass das Urteil Form annimmt im Senat, dass die im Grunde genommen jetzt wirklich anfangen, aufs Gaspedal zu steigen und zu einem Ende kommen zu wollen. Das ist ein bisschen heftig, weil da sind schon Komplexe dabei, die doch sehr unmittelbar mit der Ermordung zum Beispiel von Mehmet Kubacik in Dortmund zu tun haben. Es gibt da sehr alte Anträge, die versuchen wollten, so ein bisschen die Struktur oder auch die Verbindungen zwischen Kassel und Dortmund, also das ist ja der einzige Mord, die einzigen beiden Morde, die so nah beieinander liegen, an Mehmet Kubacik am 4. April 2006 und die Ermordung von Halit Yozgat am 6. April 2006, also nur 2 Tage lagen dazwischen. Diese Beweisanträge wollten eigentlich ausleuchten, was gibt es da für einen Zusammenhang, welche personellen Verbindungen gab es zwischen Kassel und Dortmund, was hat die Dortmunder Szene von Blood and Honor und Combat 18, also da gibt es ein sehr, sehr, da gab es zu der Zeit ein sehr, sehr starkes Netzwerk, das auch mit Waffen hantiert hat, da tauchen Waffen auf, die möglicherweise durchaus relevant bei anderen Mordanschlägen des NSU hätten sein können. Da sind einzelne Personen, die identifizierbar sind, die als Zeugen hätten geladen werden können. Und diese doch sehr rigorose Ablehnung dieser Beweisanträge hat natürlich auch bei Nebenklagevertreterinnen und Vertretern für Unmut gesorgt, weil damit bestimmte, wie soll ich mal sagen, Tatzusammenhänge einfach abgeschnitten werden und gesagt wird, so, wir wissen genug, wir machen jetzt Schluss, das tut jetzt nichts mehr zur Sache, wir wissen sowieso schon, in welche Richtung es gehen soll. Also das war schon bemerkenswert diese Woche, es war auch sehr, sehr anstrengend, das waren irrsinnig viele Anträge, man musste sich erst aus dem Gehirn, aus den 233 Prozesstagen wieder hervorholen, was da eigentlich genau beantragt worden war, die Anträge musste man wieder aufsuchen und aber die Richtung ist definitiv deutlich. Hier wird zu Ende geführt. Hier wird abgehakt, hier wird abgearbeitet und das stoisch. Und das deutet doch darauf hin, dass ja der Prozess vielleicht doch irgendwann ein Ende findet.
Ja, irgendwann. Wie siehst du das mit dem Ende? Also dem des Prozesses ist damit vielleicht gar noch in diesem Jahr zu rechnen?
Also davon würde ich nicht ausgehen. Es ist immer noch genug Fitzelkram übrig, der abgearbeitet werden muss. Es könnte aber sein, dass die Beweisaufnahme noch dieses Jahr abgeschlossen wird. Und das würde bedeuten, dass dann nach der Winterpause, nach der Jahreswechselpause vielleicht tatsächlich schon mit den Plädoyers begonnen wird. Und wie lange das dann dauert, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben da unten jede Menge Prozessbeteiligte, über 50 Nebenklagevertreter, die inzwischen 13 Verteidigerinnen und Verteidiger der Angeklagten. Wir haben die Bundesanwaltschaft und dann kommt irgendwann die Urteilsverkündung. Also das kann sich auch noch etliche Monate hinziehen. Aber vielleicht ist es nicht mehr das ganze nächste Jahr, sondern vielleicht sind wir im Mai, vielleicht sind wir im Juni, vielleicht vor der Sommerpause mit dem Prozess am Ende. Und das aufgrund dieser vielen Beweisanträge, die noch mehr Erkenntnisse hätten bringen können, hoffen jetzt natürlich sehr viele, dass bis dahin der neue Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU seine Arbeit aufgenommen hat, wo man diese ganzen ungeklärten Fragen vielleicht doch noch ein Stück weiter der Aufklärung entgegenbringen kann. Aber der Prozess, denke ich mal, wird dann schon zu Ende sein.